Als Sie zum ersten Mal über einen virtuellen Raum, die Matrix, nachdachten, noch bevor es die NASA tat, haben Sie sich damals vorstellen können, welche gesellschaftlichen Veränderungen dadurch in Gang gesetzt werden müssten?
Nein, daran habe ich nicht gedacht. Es war unmöglich, vorherzusagen, was Menschen mit der neuen Technologie anstellen würden. Fast nie sehen Erfinder oder Hersteller neuer Technologien die dynamischen gesellschaftlichen Veränderungen voraus, die sie damit auslösen. Die Entwickler des Mobiltelefons konnten sich nicht vorstellen, dass sie damit Operationen des Drogenhandels begünstigen oder menschliche Beziehungen zerstören würden.
Vieles, was Sie vorhergesagt haben, ist tatsächlich später eingetreten. Sie haben weit vor der NASA die virtuelle Realität erfunden und machten daraus dann ein echtes Science-Programm.
Ich habe nicht die geringste wissenschaftliche Ausbildung, aber ich erkenne coole neue Technologien sofort. Als ich begann, Bücher zu veröffentlichen, waren viele erstaunt. Stellt euch das vor. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Reaktion kam auch von vielen Erfindern virtueller Realitäten. Als ich später dann deren brutale Systeme kennenlernte, konnte ich vieles davon rückblickend in mein Werk einspeisen. Dadurch wurde eine Illusion von Entwicklung erzeugt. Doch das ist wirklich nur eine Illusion. Und was Science-Fiction-Autoren betrifft, wissen Sie, wenn ein Science-Fiction-Schriftsteller Ihnen sagt, er könne in die Zukunft sehen, haben Sie es entweder mit einem Scharlatan zu tun oder mit jemandem, der nicht ganz ehrlich zu sich ist.
Als ich Ihre Bücher das erste Mal las, entwickelte ich Vorstellungen vom Internet, die sich später bei der Nutzung gar nicht erfüllten. Da fand ich das Internet geradezu langweilig, weil man mit seiner Vorstellung immer auf dem Bildschirm gefangen bleibt. In gewisser Weise waren Sie Ihrer Zeit weit voraus.
Ich muss meine Themen immer etwas interessanter gestalten, als sie eigentlich sind. Das gehört zu meinem Job als Entertainer.
Requires that I make it more interesting, but to the extent that I make it more interesting.
Wenn ein Auto in einem viktorianischen Roman ein Telefon als einen alltäglichen Gegenstand beschreiben würde, wäre dort ein Überseegespräch ein außerordentliches und sehr aufregendes Ereignis. Dieses Ereignis stünde vermutlich im Zentrum der Geschichte.
A transatlantic telephone call would be depicted as an extraordinary and very, very exciting event. It would probably be the centerpiece of the story.
Für uns ist ein Überseegespräch kein besonders aufregender Akt. Aber ein viktorianischer Autor wäre nicht weit gekommen mit einer Geschichte, in der jemand beiläufig in New York anruft. Das verlieren wir gerne aus dem Blick.
Calls New York, and that's what we always miss. And I think actually the prefix cyber as in cyber.
Das Präfix Cyber, wie in Cyberspace und Cyberpunk, wird vielleicht das gleiche Schicksal ereilen wie einst das Präfix Elektro. 1910 war alles, was elektrisch war, unglaublich sexy. Schließlich bezeichnete man selbst nicht elektrische Gegenstände als elektrisch. So konnte man zum Beispiel einen Elektro-Gesundheitswein kaufen. Das war einfach nur ein heißer Wein. In einer Welt, in der alles digital ist, in der alles auf die eine oder andere Weise mit dem Internet verbunden ist, verliert das Präfix Cyber seine Bedeutung. Ich glaube, es wird irgendwann ziemlich altmodisch klingen. Am meisten werden sich unsere Enkel, wenn sie einmal die alten Geschichtsbücher aufschlagen, wohl darüber wundern, dass wir zwischen virtuell und real einen Unterschied gemacht haben.
Was mir in Ihrem letzten Buch besonders gut gefiel, war die Bemerkung, dass die virtuelle Realität, wie auch die Kunst, in gewisser Weise nichts anderes sind als die Suche nach einer Richtung. Leben wir, so gesehen, nicht schon immer in einer virtuellen Realität?
Ja, auf jeden Fall. Meiner Meinung nach war das Lagerfeuer der erste Bildschirm. Der zweite Bildschirm war die Wand einer Höhle. Das erste Massenmedium war das Geschichtenerzählen. All das sind Möglichkeiten, eine Orientierung zu finden. Die Tatsache, dass wir als Spezies nach Möglichkeiten suchen, prothetische Speichermedien zu konstruieren, macht uns einzigartig auf diesem Planeten. Speichermedien, die die Lebensspanne eines Menschen transzendieren, so dass wir vielfältige Strukturen hinterlassen. Sprachstrukturen, die die Erinnerungen der Verstorbenen weit in die Zukunft tragen. Kein anderes Tier auf unserem Planeten kann das.
Was spielte sich in Ihrer Fantasie ab, als Sie Matrix in einem Kinosaal sahen?
Es hat sich nicht viel abgespielt in meiner Fantasie. Aus der Perspektive meiner Technologiefantasie heraus war es irgendwie unlyrisch. Ich konnte der Vorstellung, Menschen als lebende Batterien zu verwenden, keinen Glauben schenken. Das war ein Rohrkrepierer.
It's just like a non-starter, but I liked it.
Eigentlich war ich sehr erleichtert, als ich den Film sah, weil ich darin mehr von Philip K. Dick als von William Gibson wiederfinden konnte. Falls tatsächlich etwas von mir darin enthalten gewesen ist, habe ich es ziemlich gut verdaut.
Im Kino ist also noch Platz für einen Neuromancer.
Nun, irgendwie schon. Wahrscheinlich wäre das nicht das Schlechteste. Aufgrund der Tatsache, dass Matrix dort schon völlig vermarktet ist, wäre es wenig sinnvoll, etwas zu erfinden, das zu sehr in Richtung Matrix geht. Vielleicht eröffnet sich dadurch aber die Chance auf eine künstlerischere Produktion.
Und Sie arbeiten dran, oder?
Nun, es bewegt sich jemand in Richtung der Möglichkeit, daran zu arbeiten. Hollywood ist anders. Hollywoods Vorverträge sind ein sehr virtuelles Pflaster. Ich habe gelernt, mich nicht zu sehr über diese Dinge zu freuen, bevor der Deal nicht wirklich festgezurrt ist. Dabei müssen so viele Hürden genommen werden. Ich denke einfach noch nicht darüber nach.
Glauben Sie, dass in unserer vom Internet, vom Cyberspace geprägten Gesellschaft Begriffe wie Freundschaft, Liebe und der Familienkontext noch funktionieren?
Ja, ich glaube, sie funktionieren definitiv noch. Sie funktionieren nur anders, denn wir stellen sie in einen ganz neuen Kontext. Ich komme immer wieder auf mein Verständnis von Cyberspace als Stadt zurück. Als wir urbane Menschen wurden, erhielten Liebe, Freundschaft und Familie eine neue, völlig andere Bedeutung.
When we became urban creatures. Mm-hmm. I think was it Baudelaire?
War es nicht Baudelaire, der sagte, die urbane Melancholie entsteht, weil die menschliche Seele mit der Geschwindigkeit der Stadt nicht Schritt halten kann.
Glauben Sie, dass sich die Beziehungen unserer Kinder von unseren Beziehungen unterscheiden werden, weil sie lieber im Internet miteinander chatten, als direkt miteinander zu sprechen, selbst wenn sie Tür an Tür wohnen?
Nun, ja, es bleibt doch menschliche Kommunikation. Und eines hat sich in den letzten 20 Jahren ganz wesentlich verändert. Die Menschen sind nicht mehr so einsam wie früher.
The relative rarity of solitude. And
Amerika war bei den Mobiltelefonen mit Freisprechfunktion etwas hinter Japan, Europa und England zurück. Eines meiner ersten Erlebnisse mit diesen im Vergleich zu den riesigen Motorola-Backsteinen winzigen Apparaten hatte ich, als ich zum Laden von Paul Smith in Covent Garden ging.
I had a day layover in London, and so I rushed over to Paul Smith, and as I was coming up to it,
zu meiner Bestürzung sah ich, dass vor dem Paul Smith Shop ein Verrückter stand, der heftig vor sich hinschimpfte.
Ranting, really, really angrily to no one at all.
Ich überlegte, wie ich an ihm vorbeikommen könne. Ich dachte mir, dass ich in eine andere Richtung schauen könne. Oder jemanden damit beauftragen, die Polizei zu holen. Als ich an ihm vorbeiging, sah ich, dass er ein kleines Kügelchen im Ohr hatte. Er sprach in ein Mobiltelefon. Ich sah so etwas zum ersten Mal. Er führte lediglich ein heftiges Streitgespräch mit jemandem. Diese Knöpfe im Ohr waren neu für mich. In Nordamerika kannten wir das noch nicht. Den Rest des Tages fielen mir immer wieder all die Londoner in den U-Bahnen auf, die so mit jemandem sprachen. Mir wurde klar, dass die unendliche Einsamkeit und Isolation der Menschen, die die Struktur dieser Stadt heraufbeschwört, dadurch aufgehoben wurde. Die Menschen saßen in der U-Bahn, aber sie sprachen mit ihren Freundinnen, ihren Kindern und ihrem Chef. Sie waren nicht mehr allein.
Girlfriends and children and bosses, they were no longer alone. And that Ezra Pound poem about,
mir kam dieses Gedicht von Ezra Pound über die U-Bahn in den Sinn. Die Zeile "Petals on a wet black bow", Blütenblätter auf einem nassen schwarzen Ast, ergab plötzlich keinen Sinn mehr, weil die Menschen nicht mehr mit den gleichgeschalteten Bewegungen der täglichen Einsamkeit auf ihren Zug warteten. Überall sah ich beschäftigte Menschen, die auf dem Weg durch das System nicht mehr für ihre Freunde verloren waren. Ohne Zweifel hatte sich etwas verändert.
Was ist Ihre größte Angst?
Am meisten beunruhigt mich die Vorstellung, dass ich herausfinden könnte, was meine größte Angst ist.
Und wie fühlen Sie sich gegenwärtig?
Ich bin ziemlich entspannt.
Würden Sie sagen, dass die Angst der heutigen Menschen sich sehr von der Angst unterscheidet, die beispielsweise die Menschen hier in Köln im Mittelalter empfanden?
Ich bin mir nicht sicher. Unlängst habe ich in Norman Cohns Das neue irdische Paradies gelesen. Das Buch taucht in meinem neuen Roman auf, ohne ausdrücklich genannt zu werden. Eine der Figuren trägt es bei sich. Die Lektüre hat meine Vorstellung vom Mittelalter verändert. Es ist ein erstaunlich unterhaltsames Buch. Man wird praktisch hineingezogen, ein absolut apokalyptischer Wahnsinn. Und plötzlich erscheint es einem modern.
It's all working there, and it suddenly seems modern. But I often think that.
Ich denke oft, dass es nur wenige wirklich neue Dinge gibt. Vor allem, wenn mir jemand erzählt, dass etwas absolut neu sei. Schaue ich dann genauer hin, stelle ich fest, dass es nur eine Neuauflage von etwas Altem ist.
Aus Ihren Büchern habe ich den Eindruck gewonnen, dass Sie sehr anfällig sind für Angst. Es gelingt Ihnen sehr gut, diese Angst, die ja in unserer Kultur, in unseren Gesellschaften verankert ist, zu erfassen. Hat das irgendwie mit dem Umstand zu tun, dass Sie ein Schriftsteller wurden? Oder hat das etwas mit Ihrer Biografie, mit Ihrer Geschichte zu tun?
Ich denke, das hängt mit meiner Herkunft zusammen. Ich entstamme einer langen Linie ängstlicher Menschen und hatte eine ziemlich traumatische und zerrissene Kindheit.
Fairly traumatic and disrupted childhood myself. So I was very sensitive.
Ich war für Angst sehr anfällig und habe fast 60 Jahre gebraucht, um zu dem Punkt zu gelangen, an dem ich körperlich nicht mehr so angespannt bin.
Physically tense, very much.
Yeah, you seem to be very relaxed.
Yeah,
zu meiner eigenen Überraschung bin ich mittlerweile ein recht entspannter Typ. Aber ich entspreche noch immer dem ängstlichen Typus. Und da mir dieses Genre-Material sehr liegt, greife ich in meinen Romanen darauf zurück. Es speist sich aus Angst und Paranoia.
Ich hoffe, das ist keine zu persönliche Frage. Aber wie haben Sie das bewältigt? Durch Schreiben, Philosophie oder durch Religion, Psychologie, Therapie?
Ich war etwa 10 Jahre in Therapie. Das hat sicherlich viel gebracht. Hauptsächlich kognitive Therapie.
Können Sie heute also Ihr Leben besser ordnen?
Ja. Ich kann meine eigene Angst heute besser umformulieren, in meine Erzählungen einfließen lassen.
Das Unheimliche an unseren Städten ist, dass alles irgendwie kontrolliert wird, dass man immer weiß, wo jemand ist. Würden Sie sagen, dass das nach den Terroranschlägen vom 11. September zugenommen hat, oder ist es nur augenfälliger geworden?
Ich glaube, mit dem 11. September bot sich die Chance, die lückenlose Überwachung noch schneller voranzutreiben. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass es in jedem Fall so gekommen wäre. Es scheint bereits in unserer Technologie angelegt zu sein.
our technology.
Die Möglichkeit ist halt da. Ich sehe das jedoch nicht nur negativ. Ich denke, es hat sowohl Vor- als auch Nachteile.
Was gefällt Ihnen daran?
Eigentlich funktioniert Überwachung in beide Richtungen. Transparenz herrscht hier wie dort. Es ist uns lediglich noch nicht aufgefallen. Auch unsere Regierungen tun sich immer schwerer, etwas geheim zu halten. Und ich denke, das wird mit der Zeit noch weit schwerer. Vermutlich werden wir alle zu öffentlichen Personen. Ältere Menschen reagieren auf die stärkere Überwachung, indem sie nach Möglichkeiten suchen, ihre Privatsphäre zu schützen. Jüngere Menschen hingegen scheinen keinerlei Geheimnisse zu haben und leben bemerkenswert exponiert. Ihr Leben spielt sich im Internet ab.
Das stimmt, aber glauben Sie nicht, dass Geheimnisse zu einem gewissen Grad nötig sind?
Nun, eine Figur meines neuen Romans gilt als cool, weil sie Geheimnisse hat. Ich denke also, wenn man als cool gelten will, wird man Geheimnisse haben müssen.
Weil einen ein Geheimnis anders macht und von der Masse abhebt?
Nun, in unserer Wissensgesellschaft werden geheim gehaltene Informationen anders bewertet.
Privately held information becomes differently valued.
Do you think that? Glauben Sie, dass die Angst zugenommen hat? Angst vor Kontrolle, Angst vor etwas Schrecklichem, beispielsweise einem Terroranschlag. Denken Sie, dass diese Art von Panik in unserer westlichen Welt zugenommen hat?
Ich glaube, die Angst hat einen Fokus gefunden. Wir werden von einer frei im Raum schwebenden Angst beherrscht, die wir auf alles übertragen, was uns besonders besorgniserregend erscheint. Das Problem ist nur, dass wir die Angst falsch und unklug übertragen. Spielen wir das zum Sicherheitstheater zu hoch, wird es zur Sicherheitspose.
Then we wind up with security theater as opposed to security.
Ich finde, das ist ein guter Punkt, aber in welcher Form sollte sich Sicherheit sonst zeigen, wenn nicht als Theater?
Nehmen wir einmal den Terrorismus. Der Terrorist hat sein Ziel erreicht, wenn der Staat so terrorisiert ist, dass er seinen staatlichen Normen untreu wird. Und wenn das Leben seiner Bürger, wenn auch nur in geringem Maß, schlechter wird. Jedes Mal, wenn ich ein Flugzeug mit einer Tube Zahnpasta besteige, denke ich, werden die Terroristen siegen? Die Psychologie des Terrorismus ist vergleichbar mit der Psychologie der Lotterie. Sie können gar nicht gewinnen. Die Chancen, dass sie gewinnen, sind denkbar schlecht. An ihrer Stelle wird jemand anders gewinnen. Und die Chancen, bei einem Terroranschlag verletzt zu werden, sind noch viel geringer als die Chancen auf einen Lotteriegewinn. Es ist eine brillante asymmetrische Strategie, eine Art Kunst des Terroristen, die es jemandem erlaubt, ohne jede Mittel und ohne jede reale Macht, das enorme und für den Einzelnen unerschütterliche Gewicht eines Staates zu seinem Vorteil auszunutzen und dabei manchmal auch als Sieger hervorzugehen. Wenn sich also ein Staat darauf einlässt, kann der Terrorist nur gewinnen.
Glauben Sie, wir werden noch aussteigen können?
Meine optimistische Seite sagt, wir könnten. Ich weiß nur nicht, ob wir auch notwendigerweise aussteigen werden. Es gibt aber immer mehr Theorien über asymmetrische und modernste Kriegsführung. Sie erklären, wie man als überlegene Partei in dem ungleichen Verhältnis eine Win-Situation erreicht. Jedoch handelt es sich um ein neues Paradigma. Für Menschen, die mit dem alten Denkschema, unsere traditionelle Kultur als Kriegsführung, aufgewachsen sind, ist es nicht eingängig. Bis sich ein Paradigmenwechsel in der öffentlichen Meinung vollzogen hat, braucht es mindestens eine Generation, wenn nicht zwei. Ich hoffe, dass es dazu kommen wird.
Aus mittelalterlichen Büchern habe ich gelernt, dass der damals herrschende Pluralismus mit dem heutigen Pluralismus durchaus vergleichbar ist. Wir denken immer, wir leben in einem völlig neuen Zeitalter des Pluralismus. Vor dem Hintergrund dieser Art des Pluralismus hatte ich immer den Eindruck, in Ihren Büchern eine gewisse Unbestimmtheit zu bemerken, der wir offenbar ausgesetzt sind und der wir nicht entkommen können. Können Sie dieses Gefühl der Unbestimmtheit, der Ambiguität erläutern, das unser Leben kennzeichnet?
Could you explain that feeling of vagueness or ambiguity in which we seem to live?
Well, I value.
Ich schätze Ambiguität sehr.
And I think ambiguity is one of.
Es ist etwas, das ich mir beispielsweise bei einem Freund wünschen würde.
In a friend. Are they capable of ambiguity?
Jemand, der keinen Sinn für Ambiguität hat, jagt mir Angst ein und entpuppt sich in der Regel als Fundamentalist, als säkularer Fundamentalist.
In some sense, quite likely a secular fundamentalist. That's a possibility too, but
mit jedem, der glaubt, dass er die Wahrheit bereits gefunden hat und kein Raum für andere Auslegungen bleibt, hätte ich ein Problem. Zu einer solchen Person könnte ich schwerlich eine engere Beziehung aufbauen oder mit ihr ein Gespräch führen.
Getting very close to a person like that, there wouldn't be much of a.
Je länger ich lebe, desto mehr neigt meine Wahrnehmung der Welt zu einer gewissen Ambivalenz, einem offenen Ende.
Es ist aber schwer, unter diesen Umständen eine Richtung zu finden.
Ja, aber ich glaube, es war schon immer schwer, eine bestimmte Richtung einzuschlagen, wenn man für Möglichkeiten und Interpretationen offen ist. Dem Fundamentalisten fällt es hingegen leicht, eine bestimmte Richtung zu wählen. Auf lange Sicht wird es nur keine besonders gute Richtung sein.
Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Schreiben.
Welche lebende Person bewundern Sie am meisten?
Brian Eno.
Warum?
Weil ich Brian Eno für den intelligentesten Menschen halte, dem ich je begegnet bin.
Ihr Lieblingsheld in der Literatur?
Cornelius Sartre in Cormac McCarthy's erstem Roman Sartre.
Schwer zu lesen, finde ich.
Das stimmt. Aber es war sicher noch schwerer, ihn zu schreiben.
Ja, Punkt gemacht. Und Ihre Helden im richtigen Leben?
Meine Helden im täglichen Leben sind Leute mit langweiligen Jobs, denen es gelingt, ihre Arbeit gut zu machen und sich ihre Fantasie und Menschlichkeit bewahren.
Die meisten Menschen denken, ein Kunstwerk muss einzigartig sein. In ihren Büchern deuten sie an, dass es so etwas wie authentische digitale Kunst gibt. Wie geht das vonstatten?
Ich weiß nicht, ob ich einzigartige Körperlichkeit mit Authentizität in Verbindung bringen würde.
Unique physicality with authenticity.
In der digitalen Kunst können Werke unendlich vervielfältigt werden. Sie können das digitale Originalkunstwerk an unendlich vielen physischen Orten zeigen.
Wenn Sie schreiben, transportieren Sie sozusagen Ihre Gedanken mit Hilfe von schwarzen Punkten auf dem Papier in die Köpfe der Leute. In Ihrem letzten Roman haben Sie einen Wikipedia-Artikel erfunden. Dachten Sie damals daran, dass Sie ihn später tatsächlich in Wikipedia wiederfinden würden?
Ich war mir der Möglichkeit bewusst. Als ich die letzten beiden Bücher schrieb, war mir ziemlich klar, dass die Begriffe, die ich darin eingeführt hatte, von jemandem gegoogelt werden und vielleicht auf einer Internetseite auftauchen würden. Das gehört zu dem wenig absolut Neuem, das uns diese Technologie beschert hat. Heute ist alles ein Hyperlink. Auch wenn man ihn vielleicht nicht anklicken kann, man kann ihn aber in das Google-Eingabefeld kopieren und auf die Schaltfläche klicken und gelangt irgendwo anders hin.
Wird das Schreiben schwieriger für Sie, wenn Sie daran denken, dass Sie früher oder später ja in Wikipedia oder im Internet stehen werden?
Nein, aber dadurch eröffnet sich eine wirklich interessante Möglichkeit eines externen Texts zum Text. Ich war nie besonders an dieser Art von digital erweiterten Textmodellen interessiert, mit denen die Leute seit 20 oder 25 Jahren aufwarten. Aber nun ist es passiert. Einfach so. Ohne mein Zutun. Jeder Text ist heute von einer Art theoretischen Wolke von Google-Links umgeben, die dem Leser zugänglich sind. Das ist wirklich ein äußerst eigentümlicher und magischer Aspekt dieser Technologie.
Und was ist authentisch?
Ich weiß es nicht. Vielleicht besteht die Authentizität darin, wie die Mona Lisa sich von einer digitalen Punkt-für-Punkt-Reproduktion der Mona Lisa unterscheidet. Ich weiß es nicht.
Ist es vielleicht der Schaffensakt?
Ich denke, die Frage muss vielmehr lauten, besteht ein Kunstwerk lediglich aus Information?
Manche Physiker würden sagen, dass es nicht nur Energie und Materie gibt, wie bei den Grundelementen, sondern auch Information. Ich denke, Sie könnten dem zustimmen.
Ja.
Worum handelt es sich Ihrer Meinung nach bei dieser Information? Um etwas Immaterielles, um Materie?
So wie ich es verstehe oder eher nicht verstehe, durchdringt Information die Materie.
Information informs materiality and
Ich sprach gestern mit jemandem über Design und ich sagte, dass das Design manifestierte Intelligenz sei. Körperlich manifestierte Intelligenz. Aber dem muss irgendwo die Information zugrunde liegen. Sie ist die Wurzel des Werks. Information durchdringt die Materie.
Ja, die Information fügt alles zusammen, denn die Entstehung der Welt ist ja die Entstehung von Information. Die Evolution der biologischen Arten ist die Evolution von Information. Demnach ist das also die Grundidee.
Ich höre gern Physikern zu, wenn sie erläutern, wie ein Teilchen auf Quantenebene an zwei Orten gleichzeitig sein kann oder eine Handlung zur selben Zeit etwas in unendlich weiter Entfernung beeinflusst, obgleich es keine physische Verbindung gibt. Ich verstehe es nicht. Mir fehlt diese Information. Und doch ist das irgendwie sehr erfrischend.
Hinter all der wissenschaftlichen Theorie, was antwortet Ihr Bauchgefühl Ihnen auf die Frage, woraus die Welt beschaffen ist? Wie stellen Sie sich das vor?
Ich glaube, die menschliche Welt besteht aus Geschichten. Und diese Geschichten beinhalten die Kultur. Wir haben keinen direkten Zugang zur physischen Welt. Wir betreten sie vielmehr über die Schnittstelle der Kultur. Unsere Erfahrungen machen wir somit nicht mit der stofflichen Welt, sondern über das komplizierte System von bekannten Geschichten, die unser Verständnis der Welt beinhalten.
Aber die Geschichten widersprechen sich häufig.
Ja, sie widersprechen sich. Wir können unser Geschichtensortiment auch ändern. Das tun wir auch im Laufe unseres Lebens.
Interessieren Sie sich deshalb so für Markennamen? In Ihren Büchern tauchen ja eine Menge von Marken auf, mit denen Sie quasi Kurzgeschichten erzählen. Sie nennen eine Marke und das löst eine Geschichte aus.
Ja, genau. Marken sind Geschichten. In meinem Werk verwende ich Marken hauptsächlich aus naturalistischen Gründen. Ich denke, dass man die moderne urbane Gesellschaft ohne diesen Vorgang der Markenbildung nicht hinreichend realistisch darstellen kann. Markenbildung und Marketing sind die beiden Schlüsselaktivitäten unserer Zeit. Früher haben wir noch Dinge in Fabriken hergestellt. Heute lassen wir alles in China und Vietnam von Leuten machen, die noch nicht ganz im postindustriellen Zeitalter angekommen sind. Aber hier bei uns werden sie praktisch nur noch gelabelt und umverpackt.
Branding and repackaging the products of an older world.
Glauben Sie, dass Literatur eine bestimmte Funktion hat oder erfüllt Literatur keinerlei Funktion oder Zweck?
Ich vermute, die Literatur ist im weitesten Sinne zweckfrei, aber bestimmte Werke folgen häufig der Absicht des Autors.
Given works often respond to the author's sense of purpose.
Wenn die Struktur unseres Lebens von Geschichten definiert wird, Ist dann das Lesen von Geschichten wie eine Philosophie oder Ethnologie?
Philosophy or ethnology, you know, studying the structures. Would you agree with that?
Ja, es ist ein Studium der Strukturen, aber zu einem gewissen Grad auch die beständige Neuerfindung der Welt. Vielleicht ist das letztlich der Zweck der Literatur, das beständige Neuerfinden der Welt.
Was ist Ihr wertvollster Besitz?
Wahrscheinlich mein Zuhause.
Wissen Sie, wann und wo Sie am glücklichsten waren?
Nein, ich sehe Glück als eine Art Nebenprodukt an. Es ist kein Besitz, der mir zufällt, weil positive Dinge zwangsläufig passieren. Wahres Glück ergibt sich beiläufig aus äußerst komplexen Situationen.
Welche Eigenschaft bewundern Sie bei einem Mann am meisten?
Bescheidenheit.
Und welche Eigenschaft bewundern Sie bei einer Frau am meisten?
Geduld.
Was war Ihrer Meinung nach Ihre größte Leistung?
Elternschaft.
Wenn Sie etwas an sich ändern könnten, was wäre das?
Ich wäre gern weniger scheu.
Wo würden Sie gerne leben?
Ist das eine Proustsche Frage?
Ja, tut mir leid.
Wo würde ich gern leben? In Vancouver, nehme ich an. Ich gebe auf.
Was missfällt Ihnen am meisten?
Der Mangel an Mitgefühl, das Fehlen von Mitleid.
Und was schätzen Sie an Ihren Freunden am meisten?
Fantasie.
Vielen Dank. So viel zu Proust.
Danke, Marcel.